Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Ihre Wunschliste ist lang. Da steht drauf, bei offenem Fenster schlafen. Da steht drauf, baden gehen. Da steht drauf, nach jedem Workout duschen. Da steht drauf, durch den Regen laufen, ohne einen Kurzschluss in ihrem Anzug zu befürchten. Und da steht drauf, all jenen in den Hintern treten, die ihr in den vergangenen 12 Monaten nur einmal geschrieben haben. Christiane Heinecke, hast du den letzten Punkt schon erledigt?
Noch nicht ganz. Aber ich bin dabei.
Wer war betroffen vom in den Hintern treten?
Diverse Freunde.
Wieso haben die sich nur einmal gemeldet? Das gibt's doch nicht.
Ich denke, aus den Augen, aus dem Sinn, es hat sich einfach so ergeben.
Ein Jahr lang war Christiane Heinecke nämlich eine von 6 Wissenschaftlern, die in einem NASA-Experiment teilgenommen haben, dem Hawaii Space Exploration Analog and Simulation. Ein Jahr lang auf Hawaii und am 29. August ist das Experiment zu Ende gegangen und Christiane ist mittlerweile zurück in Deutschland und heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Talk. Christiane Heinecke ist zu Gast. Christiane, am Anfang ist das bei uns immer so, du darfst dir was aussuchen. Vor mir liegt nämlich ein Zettel, auf dem steht, hier kommen 3 Möglichkeiten für mögliche Aktivitäten mit Christiane Heinecke. Und jetzt kannst du gucken, was die mit dir machen. Unter Nummer 1 steht, alleine zelten gehen, eine Woche an einem Ort von Christianes Wahl. Was macht? Ja? Ist das ein Bedürfnis, jetzt ein Stück Einsamkeit zu haben, nachdem du ein Jahr lang mit 6 Leuten auf engstem Raum warst?
Es ist gar nicht so die Einsamkeit, die mir gefehlt hat. Es ist einfach dieses Rausgehen können und frische Luft atmen, durch die Gegend laufen, ohne das 18 Stunden vorher anmelden zu müssen oder ohne einen Raumanzug tragen zu müssen.
Das heißt, es geht eigentlich ein bisschen mehr um die Spontanität, die dahinter steht und die Freiheit?
Genau.
Hat dir die Erfahrung Natur gefehlt ein Stück? Also ihr seid ja, wenn dann immer im Raumanzug raus, also sowas wie Wind auf der Haut war ja nicht spürbar.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich meine, die Natur dort war schon sehr interessant. Nicht so üppig und grün und voller Tiere, wie wir das hier kennen, sondern hauptsächlich voller Steine und vielleicht ist dann doch mal eine Fliege vorbeigekommen. Aber mit der Zeit, man gewöhnt sich dran und man, also ich fand die Landschaft auf jeden Fall sehr schön.
Das ist, glaube ich, auch so halber Höhe zum Vulkan auf Hawaii gewesen, war Camp. Das heißt, ihr habt wirklich auf diesen harten Vulkanboden, wenn ihr draußen unterwegs wart, habt ihr laufen müssen, ne?
Genau, alles Gestein, das so zwischen Rot, Rotbraun, Braun, Grau und Schwarz variiert hat.
Zweite Möglichkeit wäre, nach dem alleine Zelten die Haare neu färben in Christianes Wunschfarbe.
Knalllila.
Das hast du schon mal gehabt?
Genau.
Mit welcher Haarfarbe bist du ins Experiment gestartet vor einem Jahr?
Mit Dunkellila. Das war einfach eine logistische Frage. Das Knalllila ist ein bisschen schwieriger. Da muss man erst die Haare bleichen und danach färben. Und das kostet eine Unmenge an Wasser. Und auf dem Mars ist das Wasser doch ziemlich knapp. Und deshalb hatte ich mich dann für eine Alternativfarbe als Kompromiss entschieden.
Ist es denn rausgewachsen? Wie lange wachsen Haare? So 30 Zentimeter, glaube ich, im Jahr. Also ist das rausgewachsen, die Farbe, oder hast du immer nachgefärbt?
Ich habe immer nachgefärbt.
Und welche Farbe hast du jetzt?
Ein ziemlich langweiliges Dunkellila.
Das heißt, du färbst neu in den kommenden Tagen?
Auf jeden Fall.
Dritte Möglichkeit wäre ein Wort, grillen.
Das haben wir schon gemacht.
Und wie war's?
Ah, herrlich. Der Geruch und der Geschmack. Ich meine, ich hatte, glaube ich, auch geschrieben, ein Jahr lang diese kleinen geschnittenen Würfel aus Fleisch. Und dann endlich mal wieder ein richtiges Steak, so in voller Größe und richtig sehnig und oder faserig, wie auch immer das genau heißt. Man hat richtig was drauf rumzukauen.
Richtig lecker auf jeden Fall.
Und das auch. Ja. Es schmeckt ganz anders, wenn da Bier und Rauch dran kleben.
Wenn du dich entscheiden müsstest, ein paar Tage alleine zelten, die Haare neu färben oder grillen und du müsstest dich für eins davon entscheiden, was hätte Priorität?
Das Grillen habe ich ja jetzt schon erledigt.
Das stimmt, ja.
Am einfachsten ist auf jeden Fall das Haarefärben unterzubringen.
Christiane Heinecke, vielleicht einmal neu Haare färben. War ein Jahr lang in einem Mars-Experiment, ist jetzt wieder draußen und heute Abend zu Gast in D-Radio Wissen. Eine Stunde Talk.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Christiane Heinecke ist zu Gast. Ein Jahr lang, Mars-Experiment ist gerade zu Ende gegangen. Du bist jetzt seit Ende August raus. Wenn du zurückdenkst, was fehlt dir am meisten aus eurer Forschungsstation?
2 Sachen. Und das erste ist, jeden Tag meine Freunde zu sehen und mit meinen Freunden zusammenarbeiten zu können. Auch mal spontan sagen zu können, hey, habt ihr nicht Lust, heute das und das zu machen? Das andere ist die Landschaft. Insbesondere, wir hatten diverse Höhlen in unserer Umgebung. Und wir sind mindestens einmal in der Woche rausgegangen und haben Höhlen erkundet, auch neue Höhlen gefunden und erkundet. Das fehlt jetzt so ein bisschen.
War das vorher festgesetzt?
Also die Vorgängermissionen hatten definitiv auch einige Höhlen gefunden, waren auch in einigen drin. Aber ich denke, wir haben so alle Rekorde gebrochen, was die Anzahl der gefundenen Höhlen angeht. Und insbesondere auch die Abenteuerlichkeit, da in jede Höhle auch die allerkleinsten reinzuklettern.
Das heißt, das habt ihr tatsächlich dann gemacht in Raumanzug?
Genau.
Auf dem harten Gestein, was ja teilweise auch sehr scharf ist, ne? Also wenn man da irgendwie mit dem Visier draufknallt oder so, kann es schon auch mal splittern.
Ja, da sollte man vorsichtig sein. Das Gestein war vor allem draußen sehr scharfkantig. Also unterirdisch war das Gestein sehr, sehr anders. Ich meine, da gab es auch einige scharfkantige Stellen, aber es war definitiv leichter, sich dort fortzubewegen, wenn nicht gerade Engstellen da waren. Hm. Und auf jeden Fall alle Mühe wert.
Gib uns doch mal einen Eindruck ins Setting. Also was man immer so mitgekriegt hat, ist, ihr wart ein Jahr lang in dieser Station. Ihr wart zu sechs, glaube ich, insgesamt. Aber wie muss ich mir so euren normalen Alltag vorstellen?
Der Alltag variiert recht stark. Also ich bin Langschläfer und ich habe typischerweise bis um 9, um 10 geschlafen, dann angefangen zu arbeiten. Ganz normal wie jeder andere Mensch auf der Erde auch. Mittag gegessen irgendwann. Dann am Nachmittag hatten wir häufig Experimente durchzuführen für die Wissenschaftler, die uns als Versuchskaninchen quasi überhaupt erst angeheuert hatten. Und dann, wichtig war das Abendessen, 6.30 Uhr, da haben wir uns alle zusammengesetzt, auch den Tag besprochen, was so vorgekommen ist. Und dann an manchen Abenden noch irgendwas zusammen unternommen. Also freitags war unser Filmeabend, mittwochs haben wir Brettspiele gespielt. Und an 2 Tagen in der Woche mindestens sind wir auf Außeneinsätze gegangen. Es ging dann so um 9, um 10 früh raus. Mhm. Das heißt, ich musste ein bisschen näher aufstehen. Und dann, je nachdem, wie lang der Außeneinsatz geplant war, zwischen 2 und 6 Stunden typischerweise unterwegs, manchmal auch ein bisschen später. Und ich meine, wenn man da zurückkommt aus der Hitze und abgekämpft, dann war das Erste, was man gemacht hat, erstmal was zu essen.
Das heißt, Außeneinsätze dann alleine oder im Duo?
Mindestens 2 zusammen, aus dem einfachen Grund, insbesondere auf dem Mars, wenn einem etwas passiert, das kann was ganz Simples sein, wie eine unterbrochene Luftzufuhr, oder gestolpert, vielleicht mit dem Fuß umgeknickt, dann ist noch jemand da, der helfen kann oder zumindest Hilfe rufen kann. Und ich meine, selbst auf Hawaii, auf dem Vulkan, das Terrain ist nicht ganz ungefährlich. Da sollte man meiner Meinung nach sowieso nicht allein unterwegs sein.
Man hat, glaube ich, irgendwann hast du so ein Bild gepostet von deinen Schuhen, die total hinüber waren, wo man einfach mal gesehen hat, wie scharf dieses Gestein ist, wenn das in die Schuhe schneidet, dass die Schuhe einfach total kaputt waren.
Ja, ich glaube, so nach 1 oder 2 Monaten hatte ich ein etwa daumennagelgroßes Loch in meinem rechten Schuh unter dem Ballen.
Hast du neue gekriegt?
Hätte ich bestellen können. Ich hatte noch ein paar Ersatzschuhe und die Schuhe habe ich aber dann versucht, so lange wie möglich zu tragen. Und dann auch mal mit Tape immer so ein bisschen nachgeholfen, dass es noch ein bisschen länger hält.
Das heißt, die Außeneinsätze waren dann vor allen Dingen sowas wie Exploration? Also zu gucken, was ist und welche Höhlen da sind oder was war der Fokus?
Es gab verschiedene Aufgaben. Also ich hatte ein Außenexperiment, das ich etwa 2-mal in der Woche betreut habe. Dazu kamen so Geologieprojekte, die uns von den Wissenschaftlern aufgetragen wurden. Das war so etwa alle 2 Wochen mit Feldarbeit.
Das heißt, ein bisschen Gesteine sammeln und gucken, was da ist.
Genau, und Messungen durchführen in verschiedenen Variationen. Und das Dritte war eben gerade für uns, insbesondere für die Kommandantin Kamal und mich, so ein bisschen die am meisten rausgegangen sind. Und das war irgendwo zwischen Hobby und auch tatsächlich wissenschaftlichen Nutzen, da das Terrain abzulaufen, zu sehen, was es so in der Umgebung gibt. Unter anderem eben diese Höhlen und dann eben diese Höhlen zu erkunden.
Weil die anderen nicht so viel Bock darauf hatten, rauszugehen oder weil es mehr eure Aufgabe war von vornherein?
Unterschiedlich. Manche hatten tatsächlich keinen Bock, rauszugehen. Und 2 andere, bei denen war das einfach ein Zeitproblem, die hatten viele Innenexperimente durchzuführen und die sind dann gelegentlich mitgekommen, konnten das aber eben nicht so oft machen wie Kamal und ich. Und Kamal und ich sind auch vom Hintergrund her, also ich habe Geophysik studiert, sie ist Bodenkundlerin. Das heißt, wir waren auch schon häufiger unterwegs, schon vor der Mission unterwegs und haben geologische Feldforschung durchgeführt. Und ich glaube, da ist dann auch schon ich weiß nicht, die Vorbestimmung, die Vorstellung.
Es ist klar, dass ihr beiden da raus müsst.
Genau.
Ja. Und die Experimente, die du dann drinnen gemacht hast, weil als Geophysikerin waren die dann auch auf dich zugeschnitten, dass du, was weiß ich, den Geophysik-Teil hattest und von mir aus, wenn ein Kollege Biologe war, hat der die biologischen Sachen gemacht oder wie habt ihr euch das aufgeteilt?
Genau, also wir haben vor allem unsere eigenen Experimente mitgebracht und auch selbst entwickelt. Also ich habe einige von Anfang an dabei gehabt, insbesondere ein Wassergewinnungsexperiment. Und dann im Laufe der Mission diverse andere Experimente, auch insbesondere in Zusammenarbeit mit anderen Co-Kollegen, entwickelt.
Okay, das Wassergewinnung, sag mal noch mal so 2, 3 Stichworte, dass man eine Idee davon kriegt, was du gemacht hast.
Also ich habe versucht, Wasser aus dem trockenen Vulkangestein auf dem Mauna Loa zu gewinnen. Im Prinzip habe ich die Sonneneinstrahlung genutzt, die das Wasser aus dem Boden verdunstet hat. Und dann wie ein kleines Gestell, so ein bisschen wie ein Gewächshaus, auf den Boden gestellt und das hat dann den Wasserdampf aufgefangen.
Und funktioniert?
Das funktioniert. Die Grundfläche dieses, ich sag mal, Gewächshauses war etwa 1 Quadratmeter. Ich glaube, über das ganze Jahr habe ich da etwa 100 Liter Wasser zusammenbekommen.
Das ist nicht so viel, ne?
Was nicht so viel ist, aber das Schöne ist, auf dem Mars hatte man riesigen Platz und könnte ein größeres Gewächshaus bauen.
Gibt es sowas wie, wenn du zurückguckst bei dem Jahr, einen besten Moment?
Definitiv.
Welchen?
Das war mein 30. Geburtstag.
Und der
das
war wann?
Im November.
Okay.
Und an dem Tag sind wir zum allerersten Mal in eine der Lavahöhlen geklettert. Und ich meine, wir wussten natürlich nicht, was uns da drin erwartet, wie das Gestein so aussieht. Und insbesondere, ob es auch einen Ausgang gibt oder ob wir wieder zurücklaufen müssen. Es stellte sich heraus, dass die Höhle, die wir da gefunden hatten, war eine der schönsten Höhlen in unserer Umgebung. Also sie hatte wunderschöne Gesteinsformationen, der Boden teilweise in roter Lava bedeckt, die aussah wie Tomatensauce. Dann gab es an den Wänden so Zapfen, die sahen aus wie Schokolade. Sehr viele Variationen im Gestein und sie hatte einen Ausgang.
Auf der anderen, also 2 Ausgänge auf der anderen Seite dann.
Genau, also etwa 100, 150 Meter lang war die Höhle mit 2 oder 3 Deckeneinbrüchen unterwegs. Das heißt, man hat auch gelegentlich gesehen, wo man langläuft.
Cool. Christiane Heinicke hat ihren 30. gefeiert, als sie ein Experiment mitgemacht hat. 1 Jahr auf dem Mars, hat auf Hawaii stattgefunden, ist jetzt wieder in Deutschland und heute Abend zu Gast in der Radiowissen 1 Stunde Talk.
Die Radiowissen. 1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Christiane Heinicke ist zu Gast, war 1 Jahr lang in einer Mars-Simulation auf Hawaii. 6 Wissenschaftler, 3 Männer, 3 Frauen, also beide Geschlechter. Und das Ganze war vor allen Dingen ein psychologisches Experiment. Christiane, mit wem von den 6 wirst du noch Kontakt halten?
Auf jeden Fall zu Kamal, der Kommandantin, zu unserem französischen Astrobiologen und zu dem Crew-Architekten Tristan.
Okay, das heißt, Shayna und Anjay fallen raus.
Ja.
Es war ja ein Psycho-Experiment, Christiane. Jetzt musst du uns, was ist da passiert?
Ich meine, die kurze Antwort ist, man kann nicht mit allen Freunden sein.
Das heißt, Diplomatiekurs habt ihr auch bekommen.
Ich meine, in gewisser Weise schon. Das Problem ist ja, wenn man zu 6 da auf engem Raum zusammenhockt, über 1 Jahr lang, dann muss man eine gewisse Toleranz mitbringen, eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Und wenn Konflikte lassen sich nicht vermeiden.
Kannst du mal so einen, muss ja auch keine Namen nennen, aber so einen typischen Konflikt schildern, wo du auch für dich gemerkt hast, ja, da bist du auch dran beteiligt, weil es dir wichtig ist oder weil es dich nervt oder was auch immer?
Ja, ein großes Konfliktthema war die Sicherheit in verschiedenen Ausprägungen. Also manche waren der Meinung, dass die Lava zu gefährlich ist, dass wir da drauf rumlaufen. Andere, also sprich ich, war der Meinung, dass es auf jeden Fall wert ist. Man muss halt vorsichtig sein und mit der Zeit lernt man auch, wie man sich auf der Lava fortbewegen muss, dass man da nicht alle paar Meter einbricht oder stürzt oder was auch immer. Ein anderer Unterpunkt zur Sicherheit war die Benutzung von Werkzeugen. Und manche waren eben der Meinung, dass wir bei elektrischen Werkzeugen Schutzbrillen zu tragen haben. Und ich war eben der Meinung, dass man für einen Akkuschrauber doch bitte keine Schutzbrille tragen muss.
Aber wie findet ihr dann eine Entscheidung? Also jetzt kann ich mir vorstellen, du sagst A, ein anderer sagt B und ist dann sozusagen die Kommandantin diejenige, die die Entscheidung trifft? Oder wie habt ihr es für euch dann? Irgendwann muss man ja auch so eine Art Problemlösungsprozedere festlegen.
Also wir haben das versucht, immer so früh wie möglich anzusprechen. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Punkte, Konflikte anzusprechen, bevor sie eskalieren können. Und wir haben das dann eben ausdiskutiert und versucht zu argumentieren. Jeder hat eben seine Meinung oder seine Einstellung erklärt. Bei der Schutzbrille zum Beispiel, die einen sagen, naja, es ist zwar unwahrscheinlich, dass was passiert, aber wenn eben was passiert, wir haben hier keine oder nur einen begrenzten Zugang zur ärztlichen Versorgung. Hm. Und meine Einstellung war dann, ich meine, ja, Schutzbrille ist gut und richtig bei vielen Werkzeugen, aber beim Akkuschrauber kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was da bitte passieren soll.
Wer hat sich durchgesetzt beim Akkuschrauber?
Die Sicherheits... naja, gute Frage. Ich meine, wir haben dann gesagt, okay, wir tragen Schutzbrille, wann immer wir ein Werkzeug in die Hand nehmen. Und tatsächlich haben wir uns dann in den Lagercontainer zurückgezogen und dann bei geschlossener Tür ohne Schutzbrille.
Christiane, wenn dann einer reinkommt und du hast behauptet, du setzt eine Schutzbrille auf.
Dann habe ich es halt vergessen.
Dann hast du aber Stress. Gab es irgendwann mal innerhalb des Jahres einen Punkt, wo du für dich darüber nachgedacht hast, auszusteigen?
Ich meine, darüber nachgedacht, ja, aber das war mehr so in der Richtung, ich meine, auf dem Papier hatten wir natürlich die Möglichkeit, jederzeit aufzuhören.
Das war so.
Straße. Genau, also okay. haben wir unterschrieben, das hat die Studienleitung unterschrieben. Da gab es überhaupt keine Frage und wir wurden auch regelmäßig daran erinnert, wenn es Gründe gibt, wie auch immer, wir können jederzeit aussteigen. Hm. Aber tatsächlich ist es so, dass man sich ja so in dieses Experiment reingelebt hat und ich meine, die Wissenschaftler, die beteiligten Wissenschaftler hoffen natürlich darauf, dass wir das Ganze durchziehen. Und meine Familie und Freunde stehen dahinter. Also so real, so richtig die Möglichkeit auszusteigen, gibt es eigentlich nicht.
Aber was für Situationen waren das, in denen du zumindest mal den Gedanken zugelassen hast?
Wie gesagt, darüber nachdenken war eher so festzustellen, ich kann eigentlich gar nicht, selbst wenn ich wollte.
Gibt sowas wie, also ne, das ist jetzt auch klar, das ist ja schwierig zu erzählen, weil auf der einen Seite will man jetzt auch von den anderen keinen in die Pfanne hauen, ne? Und auf der anderen Seite weiß man auch, möglicherweise fahren die auch in ihre Heimatländer zurück und sagen, hör mal, die Deutsche, die war aber auch echt ein bisschen speziell, ne? Also man muss, das ist ja immer so, arbeitet ja in beide Richtungen. Also habt ihr diese Spannungen echt merken können? Weil man kann ja jetzt sagen, ja gut, dieser Akkuschrauber ist auch ein bisschen speziell, da haben wir uns halt mal drüber gerieben, aber man sieht es mit dem Augenzwinkern. Aber wie ist so, wenn ihr abends beim Essen sitzt, hat man dann irgendwann diese ganz schwere Stille, weil keiner mehr redet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Stille beim Abendessen gab es eher nicht. Da war eigentlich immer Diskussionen oder Informationen oder Gerede. Und ich meine, 4 in der Crew waren Amerikaner, die können gar nicht still sein. Und auch wenn, ich meine, gelegentlich war es mal so, dass ich auf ein Abendessen keine Lust hatte, weil ich genau wusste, okay, da gibt es jetzt wieder eine Diskussion und es geht wieder in dieselbe Richtung. Aber zumindest so, ich meine, auf der anderen Seite weiß man bei den Amerikanern, die ersten 15 Minuten sind erstmal Smalltalk, da wird sowieso nicht über das Wichtige geredet.
Du kannst ja dann sagen, die erste Viertelstunde lässt du dich schon mal essen und du kommst dann dazu.
Nein, also es waren schon alle immer pünktlich, mehr oder weniger pünktlich beim Abendessen, vielleicht mal 3-4 Minuten zu spät oder wenn doch mal was dazwischen gekommen ist, dann haben wir Bescheid gesagt. Aber dann war das in der Regel tatsächlich, weil irgendwas Wichtiges noch erledigt werden musste.
Arbeitssprache Englisch?
Genau.
Wenn ich das richtig weiß, seid ihr sozusagen in diesem Hauptraum, wo ihr auch gegessen habt. Also da seid ihr tatsächlich die ganze Zeit unter Beobachtung gewesen?
Unter Beobachtung ja, aber nur in der Küche. Also es ging eben genau gerade darum, wo sitzen wir, wie lange essen wir. In der Küche gab es zwar Überwachungskameras, die haben aber etwa alle zwei Sekunden vielleicht ein Bild aufgenommen. Also das war keine komplette Videoüberwachung. Und insbesondere alle anderen Räume waren komplett kamerafrei.
Ton mitgeschnitten in irgendeiner Art und Weise?
Nein, gar nicht.
Du hast schon die Möglichkeit gehabt, wenn du jetzt mit irgendwem unter 4 Augen in Ruhe reden wolltest, wäre das möglich gewesen?
Jein. Also ohne Beobachtung der Wissenschaftler auf jeden Fall. In diesem kleinen Habitat einen Raum zu finden, wo man wirklich von keinem anderen gehört wird, konnte manchmal schwierig sein.
Das heißt, Küche gab es, dann wahrscheinlich so ein Wohn-Essraum. Was gab es noch?
Die waren, also Küche und Essraum waren zusammen im Wesentlichen. Dann gab es einen großen Aufenthaltsraum, 6 Zimmer für jeden, also für jeden eins. Mhm. Dann 2 Badezimmer, ein Labor und einen Lagercontainer. Und dann so in den Ecken waren dann noch so reingequetscht und eine Waschmaschine, ein Trockner, dann natürlich unsere Luftschleuse.
Zimmer ist wie groß gewesen für jeden?
Ein Bett, das hat genau von einer Wand zur nächsten gepasst.
Schön.
einen kleinen Tisch und einen kleinen Hocker. Und noch Stau. Ein wenig Stauraum. Ja.
Wand an Wand zu den anderen?
Genau.
Das heißt im Klartext, wenn man jetzt, was heißt ich, komm, wir gehen mal zu mir aufs Zimmer und quatschen mal, musste man damit rechnen, dass die anderen es im Zweifelsfall durch die Wände hören können?
Genau. Also wenn man das tun wollte, musste man flüstern. Also ich glaube, der beliebteste Rückzugsraum war der Lagercontainer, weil der doch ein bisschen abseits war. Und wenn man sich da in die hinterste Ecke zurückzog, dann konnte man zumindest sicher sein, dass von der Tür her keiner lauschen konnte.
Hast du so Gruppendynamiken und Phasen feststellen können?
Also bei Langzeitmissionen gibt es so 3 bis 4 Phasen, die sich fast immer rauskristallisieren. Das ist am Anfang, alle sind noch euphorisch, alles ist neu, alles ist interessant. Das sind so die ersten 3, 4 Monate vielleicht. Und dann kommt so eine Eingewöhnungsphase und die schwierigste Phase ist typischerweise das 3. Viertel, wo nichts, man hat sich eingewöhnt, man hat sich eingespielt, aber das Ende ist noch so weit entfernt, dass man sich darauf noch nicht freuen kann. Und es ist so ein bisschen, es schleift alles so ein bisschen. Und dann die 4. Phase ist da, wo man sich schon aufs Ende freuen kann.
Von wann bis wann würdest du diese 3. Phase bei euch verorten?
Ich denke, bei uns war die 3. Phase ein bisschen länger. Das ging eher so im Januar los vielleicht und dann ein bisschen in den Mai hinein. Aber ich meine, das ist nicht so, dass man von einem Tag auf den nächsten, okay, wir sind jetzt in der 3. Phase.
Nein, klar.
Ja. Das war so ein schleichender Übergang.
Gab es mal so einen schlimmsten Moment? Also wo du so gemerkt hast, boah, jetzt ist es eigentlich so, dass es doch auch an die Nieren geht, also jenseits von körperlicher Anstrengung und nicht alleine sein können und kein Rückzugsraum und so?
Ich meine, das mit dem Rückzugsraum hielt sich in Grenzen. Wir hatten ja unsere eigenen Zimmer und konnten uns da auch jederzeit zurückziehen. Und ja, man konnte die anderen immer hören, also man war nie wirklich allein. Aber ich meine, dafür gibt es laute Musik und Ohrstöpsel im Zweifelsfall. Schwieriger war dagegen tatsächlich mit Leuten, mit denen man sich gerade gestritten hat, weiter zusammenarbeiten zu müssen. Und insbesondere dann, also gewisse Streitthemen immer wieder und immer wieder auf den Tisch kamen.
Aber du hast es geschafft und durchgehalten.
Genau, wir sind alle 6 sind lebend wieder aus dem Habitat rausgekommen.
Und Christiane erzählt heute Abend davon bei uns in D-Radio Wissen, 1 Stunde Talk.
D-Radio Wissen. 1 Stunde Talk mit Sven Präger.
Christiane Heinicke ist zu Gast, ist seit knapp 3 Wochen oder seit 3 Wochen sozusagen wieder auf freiem Fuß. Nicht, weil sie im Gefängnis gesessen hat, sondern weil sie an einem Mars-Experiment auf Hawaii teilgenommen hat. Wenn du einmal zurückschaust, bevor es losgegangen ist, wie wurdest du vorher vorbereitet?
Ich denke, so richtig kann man sich darauf gar nicht vorbereiten. Ich meine, erst als ich 2 oder 3 Wochen schon im Habitat war, habe ich so richtig realisiert, was es heißt, jetzt 1 Jahr lang hier zu sein, also im Habitat zu sein. Und ich meine, man muss gewisse Eigenschaften schon mitbringen, insbesondere gewisse Anpassungsfähigkeit und Toleranz, aber auch so ein bisschen Erfahrung damit, abgeschnitten von der Außenwelt zu sein. Also ich war vorher in sehr entlegenen Gebieten zelten. Das hat auf jeden Fall geholfen, zu wissen, was da so ungefähr auf mich zukommt.
Ich glaube, in Lappland warst du mal in Zelten oder sowas, kann man lesen, ne, über dich.
Genau, Lappland, Feuerland. Und meine, wenn da irgendwas ist, man kann auch keine Hilfe von außen erwarten, man kann auch keine Hilfe rufen. Und insofern, das hat auf jeden Fall schon mal geholfen, sich da, oder zumindest zu wissen, worauf man sich da einlässt. Aber es ist nochmal was ganz anderes, ständig mit diesen 6 Leuten oder mit diesen 5 anderen Leuten zusammen zu sein. Und ich meine, gewisse Sachen wurden, oder in gewisser Hinsicht wurden wir vorgewarnt, was da so passieren kann, was in anderen Missionen schiefgelaufen ist, genau, was passiert ist.
Was ist das zum Beispiel? Also was wird euch da erzählt und wie werdet ihr da vorbereitet?
Das sind zum Teil Anekdoten, die erzählt wurden, aber auch so allgemeine Verlaufsweisen, wie zum Beispiel eben diese Aufteilung in diese 4 Viertel.
Hast du mal ein Beispiel für eine Anekdote, also dass man mal weiß, das ist in einem Vorläufer-Experiment tatsächlich schiefgelaufen, so kann es gehen?
Es ist so ein bisschen unter Verschluss, ja. Aber so allgemein. Ich meine, es ist mal zu Handgreiflichkeiten gekommen, es ist auch mal zu Beziehungen gekommen, die dann auseinandergebrochen sind, während die Mission noch lief. Und ich meine, da muss man eben für den Rest der Mission mit seinem oder seiner Ex zusammenleben. Mhm. Das muss man auch erstmal schaffen.
Wie war das bei euch? Gab es Handgreiflichkeiten?
Zum Glück nicht.
Gab es Beziehungen?
Möglicherweise.
Christiane, kannst du uns das vielleicht etwas genauer erläutern? Gab es für dich oder für andere?
Also zu Privatangelegenheiten haben wir uns als Crew entschieden, da geben wir keine Auskunft.
Das ist sehr seriös. Wie hat's gerochen?
Gute Frage, trocken.
Ja? Ich frage das deshalb, weil du, glaube ich, jetzt schreibst, worauf du dich freust, sozusagen, ist eine Dusche nach jedem Workout, was ja so ein bisschen, ihr habt, glaube ich, so ein Laufband dabei gehabt. Jetzt stelle ich mir vor, wenn da regelmäßig Leute drauf sitzen, durchgeschwitzt sind und dann nicht duschen können, könnte ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Geruchsentwicklung gibt.
Nein, also wir haben schon, wenn jemand angefangen hat zu riechen oder sich, nicht schleimig, aber dreckig gefühlt hat, dann durften wir natürlich duschen, okay, oder uns einfach mal waschen oder auch mit Tüchern abwischen. Also gerochen hat keiner.
Hast du ein spezielles Debriefing jetzt bekommen in den vergangenen Wochen?
Genau, also unmittelbar in der Woche danach haben wir uns mit den beteiligten Wissenschaftlern getroffen und deren Fragen beantwortet, im Wesentlichen auch nochmal Fragebögen ausgefüllt und diverse längere Gespräche geführt.
Das heißt vor allen Dingen dann mit Psychologen jetzt gesprochen oder was waren jetzt eure Hauptansprechpartner?
Da waren verschiedene Fachgebiete dabei. Da waren zwei Psychologen, die eins der längsten Gespräche durchgeführt haben. Da waren dann aber auch andere Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler, Gruppendynamiker, was es da alles gibt.
Ihr habt während des Jahres auch immer wieder schon Fragebögen ausfüllen müssen, ist das richtig?
Genau.
Das auf einer wöchentlichen Basis, auf einer täglichen Basis?
Unterschiedlich. Also ich denke, am Tag haben wir so zwischen 7 und 10 Fragebögen ausgefüllt. Manche davon waren in 2-3 Minuten höchstens erledigt und manche haben ein bisschen länger gedauert. Und manche davon waren täglich auszufüllen und andere waren einmal in der Woche und wieder andere vielleicht einmal im Monat.
Und da ging es dann vor allen Dingen, wie es euch geht oder was ihr beobachtet? Also was wollten die Fragebögen von euch wissen?
Genau, insbesondere wie es uns geht, mit wem wir so am Tag zusammengearbeitet haben, wie die Zusammenarbeit so war. Auch so Einschätzungen zur Gruppendynamik. Und dabei war eben insbesondere interessant, wie sich das im Verlauf des Jahres geändert hat, wie gestresst wir im Moment sind, so in der Richtung.
Jetzt hast du auf deinem Blog geschrieben, dass du sozusagen das erste lange ausführliche Debriefing-Gespräch mit, glaube ich, 2 Psychologen geführt hast und das war für 2 Stunden angesetzt und es hat 5 gedauert.
Ja.
Was ist da passiert?
Es gab einfach so viel zu erzählen. Und insbesondere, ich habe dann gelegentlich Anekdoten erzählt und dann an völlig unerwarteten Stellen wurde ich dann unterbrochen und hieß es so, ja, da muss ich jetzt aber mal ein bisschen genauer ausführen, was da passiert ist. Und das hat sich eben einfach hingezogen.
Ja. Das heißt, geht es dann vor allen Dingen, also hast du viel erzählt, wie es dir mit Dingen gegangen ist oder hast du viel anekdotisch erzählt, was passiert ist? Also was war so der Schwerpunkt? Weil manchmal merkt man ja auch, das muss ich jetzt einfach mal loswerden, weil es mich kolossal genervt hat.
wirklich alles Mögliche. Es ging unter anderem darum, um die einzelnen Rollen im Team. Und ich glaube, da allein haben wir schon eine halbe Stunde erzählt, so wer hat typischerweise was gemacht, was war die eigentliche Aufgabe, wie hat sich da jeder angestellt, so in der Richtung. Also eher sachlich, fachlich oder recht objektiv, wer was gemacht hat. Und dann eben auch so gewisse gruppendynamische
Prozesse.
Auch Gelegenheiten und wer mit wem, wie und wie oft und wie sich das im Verlaufe der Mission geändert hat, wie war es am Anfang, insbesondere auch schon während des Trainings vor der Mission und wie hat sich das dann zum Ende hin entwickelt und dann eben mit Anekdoten unterstützt.
Was hast du über dich gelernt in diesem Jahr?
also ich denke, es gibt 2 Sorten von Menschen. Die einen kommen mit der Isolation super gut zurecht und entwickeln sich weiter und haben immer neue Ideen und stecken sich auch mit ihren Kollegen, ich sag mal, stecken sich an und haben neue Ideen und arbeiten an neuen Projekten zusammen. Und dann gibt es so die andere Sorte, die mit der Isolation nicht so ganz gut zurechtkommt und in so ein bisschen trägen Trott verfällt und recht unproduktiv wird und öfter mal schlechte Laune hat. Und ich denke, ich kann für mich sagen, dass ich zur ersten Sorte gehöre.
Kannst du, wenn ihr von den 6 mal nehmt, ohne Namen zu nennen, wie viel davon gehören aus deiner Sicht zur ersten Gruppe und wie viel gehören zur zweiten? Also wie hat sich das aufgeteilt? Ganz grob.
Ich denke 4 zur ersten und 2 zur zweiten.
Das heißt, möglicherweise sind die Personen, die 2, auch die, wo du eher sagst, das ist für mich schwierig, man muss ja auch nicht alle mögen und die anderen 4 sind ein Stück leichter.
Genau, ich meine, es war auch eine Einstellungssache. Gerade mit Carmel zum Beispiel, Dadurch, dass wir häufig bei diesen Außeneinsätzen zusammengearbeitet haben, auch bei den Geologieprojekten oft zusammengearbeitet haben, in Höhlen gekrochen sind, was jetzt doch nicht so ganz ungefährlich ist. Mhm. Ich meine, das schweißt zusammen.
Ja.
Und wir haben dann auch ähnliche Einstellungen, zum Beispiel was die Sicherheit angeht.
Mhm. Naja, und dann hat man so das Gefühl, man hat einen gemeinsamen Bezugsrahmen und kann auch gemeinsam Dinge und Ideen irgendwie entwickeln, ne?
Genau.
Ja, ja. Gibt es eine weitere Betreuung jetzt? Also ein langes, intensives, erstes Debriefing-Gespräch ist ja eigentlich nur ein erster Schritt.
Genau, also wir hatten durchaus das Angebot von einem ausgebildeten Psychologen, dass, wenn der Bedarf besteht, den auf jeden Fall jederzeit zu kontaktieren und dann nochmal, oder auch der beteiligte Arzt, der uns da von außen unterstützt hat und im Notfall zur Stelle gewesen wäre, haben beide gesagt, also wenn irgendwas ist, meldet euch sofort und wir sehen, was wir tun können.
Wie geht's dir jetzt gerade?
Im Moment geht's mir großartig.
Ja? Woran machst du das fest? Weil es jetzt so nachgesagt ist und du es geschafft hast? Oder was? Woran merkst du das?
Ich glaube, das sind auch so die kleinen Freuden des Alltags, die ich jetzt so richtig genießen kann, auf die ich ein Jahr lang verzichten musste. Und einfach draußen sein, mir ist eigentlich egal, wie das Wetter ist. Es ist einfach, den Wind spüren zu können, die Temperatur spüren zu können, nicht ständig in diesem Anzug zu stecken. Spontan zu machen, was ich möchte. Und insbesondere, ich habe jetzt mein eigenes Zimmer, in dem ich schlafen kann, das größer ist als ein Handtuch. Und auch gelegentlich mal allein zu Hause zu sein.
Zu Hause ist wo?
Bei meinen Eltern.
Wie geht's jetzt weiter für dich?
Es gibt drei Sachen, an denen ich gerade arbeite oder arbeiten lasse mittlerweile. Also ich habe vor letzte Woche einen Forschungsantrag eingereicht, zusammen mit der Freien Uni Amsterdam und der ESA. Außerdem habe ich mich bei zu Habitaten. Allerdings nicht für den Mars, sondern für den Mond.
Okay.
Und außerdem habe ich.
Wo habt ihr eingereicht, den Antrag? Wo wollt ihr die Gelder oder die Mittel herhaben?
Also der spezielle Antrag ist bei der EU eingereicht. Mhm. Und wir überlegen noch einen ähnlichen Antrag woanders einzureichen, einfach zur Sicherheit, falls der erste nicht durchkommt,
ja. Das war der erste Punkt. Was sind die anderen beiden Punkte?
Genau, und das andere ist, der zweite Punkt ist, dass ich mich bei Die Astronautin beworben habe.
Da haben wir bei dir Radiowissen auch schon drüber gesprochen. Wir haben mit einer von deinen Konkurrentinnen gesprochen.
Nein.
Ja, doch, doch. Aber jetzt reden wir auch mit dir.
Kein Ding.
Ja, ja. Da bist du unter den letzten, was sind das noch, 120 oder sowas sind, glaube ich, noch mit dabei, ne?
Genau, es sind etwa 120. Jetzt als nächstes stehen diverse psychologische und medizinische Auswahltests an. Und gerade was die gruppenpsychologischen Tests angeht, habe ich absolut keine Bedenken.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und ich meine, dann gibt es auch noch so kognitive Leistungsfähigkeit-Tests. Ich meine, da muss ich einfach sehen, ich weiß nicht, wo ich im Vergleich mit den anderen Bewerberinnen stehe.
Und das Dritte?
Und das Dritte ist, dass ich in den nächsten Monaten ein Buch schreiben werde über die Mission.
Ah.
Unter dem gleichen Titel wie mein Blog auch, Leben auf dem Mars, und dann mit dem Untertitel Mein Jahr in einer außerirdischen Wohngemeinschaft.
Wann kommt's raus?
Das soll im nächsten Frühjahr erscheinen.
Verlag hasse? Ja, ne?
Genau, steht schon alles fest.
Ja, super. Ja, herzlichen Glückwunsch, großartig. Und das heißt, da wirst du uns dann all die schmutzigen Details erzählen? Nein, natürlich anonymisiert, dass man darauf gar keine Rückschlüsse ziehen kann.
Nun ja, bei 6 Personen,
ja.
Ich meine, selbst wenn ich keine Namen nenne, denke ich, wird es trotzdem erratbar bleiben, wer da wer ist.
Sag uns zum Schluss noch, Lieblingsbrettspiel, was du gespielt hast, und Lieblingsfilm, den du in dem Jahr geguckt hast.
Brettspiel ist einfach, das ist Pandemic auf Englisch. Ich denke, im Deutschen wäre das Pandemie. Das ist so ein Kooperationsspiel, wo die bis zu 4 Mitspieler zusammenarbeiten müssen, um Krankheiten, die sich über die ganze Welt ausbreiten, zu besiegen. Und Film, gute Frage.
Outbreak.
ich meine, wir haben den Marsianer geschaut. Der war ganz nett. Ja, den hat uns die Filmgesellschaft zur Verfügung gestellt. Wir haben auch am Oktober den Zurück in die Zukunft-Tag gefeiert.
Ja, okay, ja.
Genau, weil an diesem Tag ja gerade der
das
Film ist
das Datum auf dem, genau, Fluxkompensator, das Datum auf dem Fluxkompensator oder so war das, ne?
Genau, ja. Genau. Und da mussten wir natürlich diesen Film schauen.
Und das heißt, jetzt einfach in den kommenden Wochen heißt für dich erstmal ein bisschen entspannen, ankommen und neue Pläne schmieden.
Genau.
Dann
die Freiheit genießen.
Ja, dann viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Christiane Heinicke war ein Jahr lang in einem Mars-Experiment auf Hawaii, ist raus und zurück in Deutschland. Ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger. Ciao.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde Talk mit Sven Präger.
Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.